Briefe. Es ist etwas Geheimnisvolles um das Stückchen Papier, das da bedeckt mit seltsamen Zeichen von einem Menschen zum anderen geschickt werden kann und des einen Gedanken wie seine Gefühle dem anderen vermittelt. Da aber der briefliche Verkehr von Mensch zu Mensch ein Bedingnis des Alltagslebens geworden ist, so ward er uns nur allzu sehr vertraut, und es bedarf erst eines Herausrückens unserer selbst aus dem Geleise alltäglicher Denkgewohnheiten. Sollen wir wieder das Geheimnisvolle solcher Mitteilungsmöglichkeit empfinden können? Dieses hier gemeinte Geheimnisvolle aber ist keineswegs schon umschrieben durch den Hinweis auf den so wundersamen Vorgang, dass ein Gedanke sich in Schriftzeichen bannen lässt, und dass er dann jederzeit aus solchen Zeichen wieder zu lösen, gleichsam aufzulesen ist. Denn der gleiche Vorgang wiederholt sich ja bei jedem gedruckten oder geschriebenen Wort in der nämlichen Weise. Es handelt sich hier vielmehr um das Unsichtbare und nur dem Fühlen wahrnehmhafte Fluidum, das mit dem Stückchen Papier und seinen Schriftzeichen zugleich an den Empfänger gelangt und von ihm aufgenommen, aufgesogen wird, mag er darum wissen oder nicht. Jeder auch nur einigermaßen sensitive Mensch fühlt dieses Fluidum ebenso deutlich, wie er die Schriftzeichen durch das Auge zu sehen vermag. Aber wer es nicht fühlt, der wird nicht weniger davon beeindruckt, nur vermag er sich darüber keine Rechenschaft zu geben. Es ist dabei ohne Bedeutung, ob ein Brief handschriftlich oder mit Hilfe eines mechanischen Apparats geschrieben wurde, wenn er nur aus des Schreibers Händen kommt, also nicht erst im Buchdruck umgesetzt wurde und auf anderes Papier übertragen. Das Papier an sich ist der Träger des hier gemeinten Fluidums, und dieses Fluidum wäre auch übertragbar, wollte der Absender nur das Papier bedenken, statt es zu beschreiben. Auf diese Weise besteht der Inhalt eines Briefes durchaus nicht nur in dem, was die niedergeschriebenen Worte besagen, ja der wichtigere und nur fühlbare Inhalt kann geradezu das Gegenteil von dem übermitteln, was die sichtbaren Sätze sinngemäß bedeuten. Daraus ergibt sich aber, dass man einen Brief immer nur dann wirklich beurteilen kann, wenn er soeben eröffnet, direkt vom Schreiber kommt, denn das besagte Fluidum verflüchtigt sich sehr schnell und in wenigen Tagen schon ist kaum mehr viel davon zu fühlen. Ein Brief ist nun aber auch ureigentlich nur für seinen Empfänger bestimmt, auch den ja dann unweigerlich das mitgesandte Fluidum übergeht, es sei denn, er wisse um dessen Existenz und fühle Veranlassung, sich dagegen zu wehren und es von sich abzuschleudern. Aber wie könnte man nun im Wissen um all diese Dinge noch die heute grassierende Unsitte rechtfertigen? Die Briefwechsel aller möglichen und unmöglichen, bedeutenden und herzlich unbedeutenden Menschen unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand auszugraben, um sie zur Vermehrung des offenbar noch immer zu dürftigen alljährlichen Bücherzuwachses auf den Markt zu werfen. Um keinerlei Zweifel Raum zu geben, will ich hier deutlichst kundtun, dass mir weniges in der Welt so verhasst ist, wie solche widerliche und gleichsam leichenschänderische Briefwechselfabrikation. Wer immer Schriftstellerruhm zu den unentbehrlichen Lebensnotwendigkeiten rechnet, aber selbst nichts auch nur irgendwie Bedeutsames zu sagen hat, der sucht mit der Herausgabe eines Briefwechsels sich einen Namen zu ergattern. Und Herr Neureich kann sich eine ganze Bibliothek aus Briefwechselbänden zusammenstellen lassen, was für ihn auch recht praktisch ist, denn er kann nach einigem Durchblättern eines Briefwechselbandes schon sehr unterrichtet erscheinen, auch wenn er nie sonst eine Zeile des betreffenden Schriftstellers gelesen hat. Der arme Briefschreiber selbst kann sich ja nicht mehr wehren und muss sich ausplündern lassen, einerlei, ob es dem Herausgeber darum zu tun ist, seinen eigenen Namen bekannt werden zu lassen oder ob er mit dem Hervorzerren der alten Briefe deren Autor zu ehren glaubt. Die Manie, Briefe von irgendwie beachtsameren Menschen nach ihrem Tode zu veröffentlichen, ist geradezu kulturfeindlich zu nennen. Briefe eines Menschen, die man vor Fremde zerrt, für die sie nicht bestimmt waren, ergeben schon deshalb ein unrichtiges Bild, weil sie doch niemals alle die Umstände erkennen lassen können, aus denen heraus sie geschrieben wurden. Außerdem ist jeder solche Briefwechsel, da ursprünglich nur Angelegenheit zweier bestimmter Menschen, für den späteren Leser als ungebetenen Dritten, denn doch ein recht bedenkliches Förderungsmittel der Erkenntnis, weil hier ganz selbstverständlich subjektive Nachempfindung anstelle objektiven Aufnehmens tritt, auch wenn man das nicht wahrhaben will und es selbst wohl auch nicht mehr bemerkt. Eine Ausnahme bilden nur Briefe ganz allgemeinen Inhalts, wie Schilderungen von Reisen oder Zeitbegebenheiten, humoristische Ergüsse und auch Liebes- oder Erziehungsbriefe, da es in allen diesen Fällen wenig verschlagen kann, ob der Leser das Mitgeteilte nun objektiv an sich herantreten lässt oder ob er sich subjektiv in die Rolle des Briefschreibers einfühlt. Nun gibt es freilich auch Briefe, die schon geradezu im Hinblick auf spätere Veröffentlichung geschrieben wurden. Hier handelt es sich aber schon kaum mehr um die geheimnisvolle Brücke von Mensch zu Mensch, als die ich dem Brief aufgefasst sehen will, sondern mehr um eine Art von Essays in Briefform, die man gewiss nicht an sich abzulehnen braucht, sobald ein Mensch, der etwas zu sagen hat, aus irgendeinem Grunde sich ihrer bedienen mag. Es soll aber immerhin leider Menschen geben, die es nicht unter ihrer sonst so sorglich gehüteten und betonten Würde finden, auch ihre scheinbar intimsten Privatbriefe im Gedanken an eine mögliche spätere Veröffentlichung zurecht zu stilisieren. Auch eine Form menschlicher Eitelkeit, wenn auch eine gar merkwürdige Geschmacksbekundung. Wenn aber Briefe wieder das werden sollen, was sie in guten Zeiten und für so manche ihrer Ewigkeit wirklich bewusste Menschen schon waren, dann wird man wieder zur Unbefangenheit in der gegenseitigen Aussprache zurückfinden müssen, denn was seinen Wortinhalt angeht, bleibt der Brief nur sterile Mitteilung, wenn seine Worte nicht aus einem wirklich geöffneten Herzen kommen. Und nie wird ein Brief das Herz dessen zu öffnen vermögen, an den er gerichtet ist, wenn man zwischen den Zeilen nur allzu deutlich spürt, dass jedes Wort daraufhin besehen und abgewogen wurde, ob es möglicherweise auch in die Öffentlichkeit kommen könnte. Ein Brief, der erfüllen soll, was ein Brief erfüllen kann, muss aus jener Region des Innern kommen, in der wir alle die gleiche gemeinsame Urheimat haben, und muss jeweils so geschrieben sein, dass er keinem anderen Menschen gelten könnte, außer dem einen, für den er bestimmt ist. Diese Einstellung auf ein einziges Du ist das wesentlichste Charakteristikum des eigentlichen Briefes. Ein Brief an viele zugleich ist seiner besten Kraft beraubt, ja ist im strengen Sinne überhaupt kein Brief mehr, sondern ein Rundschreiben, ein Bericht oder eine Abhandlung. Ich rede hier selbstverständlich nicht von Briefen im Geschäftsverkehr, obwohl es auch da durchaus nicht so nötig ist, wie mancher kleine Geschäftsmann glaubt, die notwendigen Korrespondenzen so unpersönlich wie möglich zu halten und die Könige unter den Kaufleuten längst wieder wissen, dass man mit betont persönlich gehaltenen Briefen, wie sie einst auch die alten Hanseaten zu schreiben wußten, denn doch erheblich weiterkommt. Was ich vielmehr hier im Auge habe, ist die Wiedereinsetzung des Briefes in seine guten alten Rechte als überaus wichtiger Faktor gegenseitiger Emporführung, geistiger Hilfe und Stärkung. Hier ist nur zu gewinnen, wenn man sich von aller Schablone und aller Überängstlichkeit freimachen will. Das bedeutet aber freilich andererseits auch noch lange nicht, dass man jedem unerprobten Mitmenschen sofort die geheimsten Eröffnungen zu Füßen legen müsse. Und es braucht zweifellos einigen Takt, um jeweils den für jeden Einzelnen gerade richtigen und ihm gemäßen Ton zu treffen. Kehrt aber das Vertrauen, das der Brief einst besaß, ihn wieder, so kann eine in ihrem Wert kaum abzuschätzende Bereicherung unseres irdischen Lebens hier wieder aufs Neue erlangt werden. Gewiss verbieten es die Lebensumstände, in denen die Menschen von heute sich zurechtfinden müssen, dass man zu der Briefseligkeit ruhigerer Zeiten zurückkehre, allwo der Posttag wochenlang erwartet wurde und wieder Wochen vergehen konnten, bis Gelegenheit zur Absendung der Antwort kam. Allein auch heute besteht noch immer kein Zwang, einen Briefwechsel im Eiltempo zu betreiben. Die Möglichkeit, sofort antworten zu können, darf nicht zu einer Nötigung missbraucht werden. Mag es auch schwerer sein, als ehedem die Ruhe zum Briefeschreiben zu finden, so braucht der Brief dennoch nicht die Spuren der Hast zu zeigen, die dieses heutige Zeitalter für sein ihm angemessenes Lebenstempo